Ja, zunächst einmal vielen Dank, Frau Professor Völz-Platzer, für die Einladung zu einer Veranstaltung, von der ich schon von der Struktur her glaube, dass wir solche Veranstaltungen viel mehr machen sollten, wo nämlich verschiedene Disziplinen wie heute Pharmazeuten, Pädiater, Dermatologen zusammenkommen sollten und sich austauschen sollten, weil wir nur voneinander lernen können. Und da bin ich eigentlich schon bei meinem Thema, das mir am Anfang ein bisschen Sorgen bereitet hat, aber mein Vertrauen auf die anderen Referenten hat sich bewahrheitet, nämlich dass wir bereits von den Pharmazeuten, von Danef über die Phototherapie, von Luger jetzt über die Calcineurin-Inhibitoren kritische Worte gehört haben, nämlich kritische Worte in dem Sinn, dass wir eigentlich beruhigt diese Therapien auch bei Kindern einsetzen dürfen. Was ich ergänzen möchte, sind einige Aspekte dazwischen, und ich möchte versuchen, diese verschiedenen Sachen, die wir heute gehört haben, von den Störungen der Barrierefunktion über indifferente Lokaltherapie bis hin zu systemischen Therapien ein bisschen zusammenzuführen. Und das, was wir uns, glaube ich, immer wieder bewusst machen müssen, ist das, was wir ja ohnehin wissen, nämlich, dass wir versuchen müssen, unser Wissen und diese vielen Aspekte, die wir heute gehört haben und noch hören werden, zum Beispiel Neurodermitis-Training, miteinander zusammenzuführen. Die Neurodermitis ist ja nicht eine Erkrankung, und das macht sie ja auch so schwierig. Wenn ich heute mit meinen Skien auf einen Baum fahre und mir das Bein breche, ist Ursache und Wirkung und auch die Therapie recht einfach. Die Neurodermitis gehört zu den Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs und andere, wo Patienten dann zwangsläufig irgendwann bei Homöopathie und Bioresonanz und so weiter landen, weil ihnen nicht geholfen wird oder nicht genügend geholfen wird in ihren Augen. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir uns selber, aber auch den Patienten und ihren Eltern klar machen, wie komplex diese Erkrankung ist. Und das beginnt ja schon damit, dass wir einen ganz fundamentalen Punkt haben im Hintergrund, den wir, Gott sei Dank, vielleicht nicht beeinflussen können, nämlich die zugrunde liegenden Barrieredefekte, die Defekte in der Immunantwort, die ja auch sehr unterschiedlich sind. Wir haben auch heute gelernt, dass es ja nicht ein Gendefekt ist, sondern es sind verschiedene. Manchmal liegt nur einer vor, manchmal liegen viele vor, und dementsprechend leichter oder schwerer ist es für uns, die Neurodermitis oder die anderen Faktoren der Neurodermitis, die wir beeinflussen können, dann tatsächlich zu behandeln. Wir haben gesehen, da ist mir jetzt was durcheinander geraten, dass in Zusammenhang mit der Genetik und den Barrieredefekten, zum Beispiel Staphylokokkeninfektionen, die Wirkung von Staphylokokken-Superantigenen und so weiter, damit ganz eng verbunden ist. Ich möchte eingehen ein bisschen auf Nahrungsmittelallergene und auf Inhalationsallergene, vor allem Hausstaubmilbe und ihre Auswirkungen auf die Neurodermitis, beziehungsweise wie das heute zu beurteilen ist. Präventive Aspekte, die ja ständig im Fluss sind und gerade jetzt wieder vermehrt diskutiert werden. Dann ist uns allen natürlich klar, dass Umweltfaktoren eine ganz entscheidende Rolle spielen. Sie sehen wahrscheinlich täglich den Friseurlehrling, den atopischen mit einem Handekzem, oder den Bäcker, der durch den Mehlstaub einen schweren Neurodermitis-Schub erleidet. Auf Stress und psychische Faktoren wird dann die Frau Kollegin Scheurecker noch eingehen. Und da eben sind nun diese zwei Sachen, die mir in der Reihenfolge durcheinander geraten sind, nämlich die Staphylokokken und das Kratzen, das man wahrscheinlich zum Stress, zu den psychischen Faktoren, aber auch zu anderen Mechanismen in der Barriere und in den Rezeptoren in der Haut einordnen könnte. Es muss uns noch einmal klar sein, dass diese Aspekte erstens sehr unterschiedlich sind, individuell, und dass es unsere Aufgabe ist, herauszufinden, was beim einzelnen Patienten für ihn bedeutsam ist, welche Faktoren das sind. Das ist ja nicht so, dass bei jedem Patienten zum Beispiel Infekte oder Stresssituationen zu einer Exazerbation führen oder Umweltaspekte. Es gilt, diese Aspekte herauszufinden, und es gilt, weil es sich um eine chronische und in vielen Fällen doch auch unheilbare oder jedenfalls nicht durch uns heilbare Erkrankung handelt, den Patienten als Partner zu betrachten und als Begleiter zu betrachten, den wir aufklären und mit dem wir diesen Weg gehen müssen. Nun, am schönsten wäre es natürlich, wenn es uns gelänge, die Krankheit überhaupt zu verhindern, dass wir diese Kinder sehen, die weinerlich sind, die starken Juckreiz haben, und wenn wir die Frage eindeutig beantworten könnten, wenn die Mutter, die selber vielleicht Atopikerin ist oder schon ein atopisches Kind hat, zu uns kommt und fragt, was soll ich tun, damit meine Kinder keine Neurodermitis bekommen. Und da gibt es ein paar Aspekte, die ich bringen möchte, weil sie eben in den letzten Jahren oder im letzten Jahr wieder eigentlich vollkommen ins Rollen gekommen sind und unsere Meinungen und Behauptungen und das, was wir den Patienten weitergegeben haben über Jahre, eigentlich wieder vollkommen in Frage stellen. Ich war ziemlich entsetzt, weil ich eigentlich der Meinung war, dass sich zumindest das Stillen eigentlich über Jahrzehnte jetzt gehalten hat. Und wie ich dann die ersten aktuelleren Studien jetzt gelesen habe und die Ergebnisse gesehen habe, war ich eigentlich bei den ersten Studien fast versucht, sie sozusagen wegzulassen, weil ich es nicht glauben wollte. Es ist tatsächlich so, dass die Daten leider Gottes nicht sehr überzeugend sind. Trotzdem ist das Stillen für 4 Monate, also die 4 Monate beziehen sich ausdrücklich nur auf die Allergieprävention, nicht auf andere Aspekte aus der Pädiatrie, dass diese Daten eigentlich nicht wirklich sehr überzeugend sind, aber dass es doch immerhin noch in den Empfehlungen drinnen bleibt. Diese Arbeit, die Sie hier sehen, ich weiß nicht, jemand da, ist das ein Leser? Schau dir an. Ich glaube, ich bin der Erste, der den entdeckt hat. Dieser Review, Understanding the Evidence for and Against the Role of Breastfeeding in Allergy Prevention, ist wirklich sehr lesenswert. Und zwar ist er lesenswert, weil er eigentlich nicht nur für das Stillen gilt, sondern für alle anderen präventiven Aspekte genauso. Wenn man ihn gelesen hat, wird nämlich verständlich und klar, warum diese Daten so widersprüchlich sind, warum in einem Jahr die Hausstabmilbe gefährlich ist und im nächsten Jahr der Hund protektiv, weil man eigentlich keine akademischen Studien, so wie wir sie uns wünschen würden, durchführen kann. Man kann Stillen nicht verblinden oder irgendwie placebo-kontrolliert machen. Und allein schon die Entscheidung einer Mutter, in der Stillgruppe zu sein oder nicht in der Stillgruppe zu sein, ist natürlich bereits ein Bias, der seinerseits ja wieder einen enormen, zum Beispiel gesellschaftlichen Ausbildungsgrad, Hintergrund und so weiter hat. Aber immerhin, also die Empfehlung, über 4 Monate zu stillen oder im Alternativfall hydrolysierte Präparate zu verwenden, wenn das Risiko besteht, ein atopisches Kind zu bekommen, ist eigentlich nach wie vor aufrecht. Wie steht es mit der Diät der Mutter? Da hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren eigentlich wenig geändert, dass nämlich eine Diät der Mutter in der Schwangerschaft nichts bringt. Ganz im Gegenteil, es gibt recht deutliche Studien, die zeigen, dass das Weglassen von Milchprodukten, von Ei, von Weizen, von Fisch und keine Ahnung was durchaus auch negative Auswirkungen haben kann auf das Geburtsgewicht und auf das Größenwachstum im ersten Lebensjahr der Kinder. Also keine Diät der Mutter. Etwas anderes kommt jetzt aber ein bisschen in Mode sozusagen, nämlich etwas, was wir vor wenigen Jahren noch als Gott sei bei uns betrachtet hätten, nämlich Fischkonsum. Fisch war ja über lange Jahre das, was wir gesagt haben, als letztes einführen in der Beikost und in der Schwangerschaft meiden und so weiter und so fort. Und in großen Studien hat sich gezeigt, dass Fisch eigentlich der einzige Faktor ist, in einer Vielzahl von Nahrungsmitteln, die durchaus konsistent über verschiedene Studien einen signifikanten protektiven Effekt zeigen. Das ist zum Beispiel eine Studie, die das Ganze prospektiv untersucht hat, an immerhin 2.500 Kindern, also eine große Zahl, prospektive Untersuchung, die zumindest im Alter von 2 Jahren eine Senkung des Ekzemrisikos bei den Kindern gezeigt haben. Allerdings keine Auswirkungen auf die Sensibilisierungen gegenüber Inhalationsallergenen. Das Ganze gilt nicht nur für die Mutter, sondern es gilt auch für das Kind selber. Also auch hier kommt die Empfehlung, dass man Fisch im ersten Lebensjahr nicht verwenden soll oder nicht geben soll, eigentlich ins Wanken. Und zwar gilt das sowohl für die Neurodermitis, also für das Ekzem, als auch für die anderen Teile der Atopie, für Sensibilisierungen gegen Inhalationsallergene, gegen Nahrungsmittelallergene. Und man sieht ganz deutlich, dass das auch abhängt von der Häufigkeit, also dass es sozusagen eine Dosis-Wirkungskurve gibt zwischen nie Fisch und einmal pro Monat bis hin zu öfter als einmal in der Woche, dass hier also das Risiko tatsächlich dosisabhängig sozusagen abzunehmen scheint. Was ebenfalls aufgeweicht wird, ist die Einführung von Beikost ab dem 4. Lebensmonat. Die Daten sind hier sehr inkonsistent und zeigen, wenn man sie sich genauer anschaut, eigentlich doch zahlreiche Widersprüche, muss man sagen, die in sich nicht logisch sind, wenn man sich die einzelnen Daten anschaut. Vor allem glaube ich, dass diese Aufweichung der Empfehlungen bezüglich der Gabe von Beikost nach dem 4. Lebensmonat ja nicht das Gegenteil heißt. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das jetzt so umschlägt, quasi, dass man dem Kind den Fisch schon mit dem Schnuller in den Mund schiebt, dass er so unbedingt zugefüttert werden muss, dass man all diese früher verbotenen Nahrungsmittel schon möglichst früh geben soll oder dass man deswegen unbedingt abstillen muss, wenn es anders auch gut funktioniert. Aber man kann zumindest ein bisschen Entspannung ausrufen in dieser strikten oder früher doch recht strikten Regelung bezüglich der Gabe von Beikost. Ein kurzes Wort noch zu den Haustieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine ewige Geschichte. Und nachdem ich mich jetzt anlässlich dieses Vortrages wieder damit beschäftigt habe, glaube ich eigentlich gar nichts mehr, weil es wirklich so ist. Ich meine, schauen Sie sich einmal diese Zahlen an, da heißt es präventiver Effekt von Hund, und allein diese Konfidenzbalken da zeigen, dass es zwar da einen gewissen protektiven Effekt insgesamt gibt, aber wenn hier die Nulllinie ist quasi, dann gehen alle Studien zumindest bis zur Nulllinie, das heißt, die Schwankungsbreite dieser Daten ist enorm groß. Der Hund soll jetzt gut sein, die Katze soll jetzt schlecht sein. Und wenn man sich da ein paar Sachen anschaut, dann ist es ganz komisch, dass zum Beispiel erstens diese Studien ganz kurze Nachbeobachtungszeiträume haben. Hier hat es also in der Arbeit einen Beobachtungszeitraum gegeben zum Zeitpunkt 6 Monate und 12 Monate. Da sinkt dieser Effekt beim Hund bereits beim Zeitpunkt der Exposition ist es so, was auch nicht einsehbar ist, dass der protektive Effekt vom Hund steigt, je später der Hund angeschafft wird. Bei der Katze ist es umgekehrt, also wenn man die Katze, soll man schon in der Schwangerschaft haben, den Hund aber besser erst nach der Geburt, irgendwann im Laufe des ersten Lebensjahres. Und was ich schon gar nicht glauben kann, ist, dass Atopie oder Rauchen in der Wohnung keinerlei Einfluss hat auf diesen Effekt. Und schon der Fußballer Hansi Vogt hat gesagt, die Realität ist anders als die Wirklichkeit, was durch diese Daten eigentlich nur bestätigt werden kann. Insgesamt kann man das so zusammenfassen, in der Leitlinie von der AWMF oder von der DDG findet sich das ja ganz ähnlich. Erstens, all diese Präventivmaßnahmen haben wirklich, wenn überhaupt, nur einen Sinn, wenn wir ein atopiegefährdetes Kind haben, das heißt eine atopische Vorbelastung der Eltern. Es ist ja tatsächlich so, wenn beide Eltern Atopiker sind, hat das Kind ein Risiko von mehr als 60% ebenfalls im Laufe des Lebens entweder eine atopische Dermatitis oder eine Inhalationsallergie zu entwickeln. Also hier sollte stillen für 6 Monate stimmt eigentlich in dem, oder stimmt jedenfalls nicht für die Atopieprävention, sollten 4 Monate sein. Das ist aber hier bedingt dadurch, dass eben keine familiäre Vorbelastung ist. Dann eben hier die hypoallergene Nahrung bei den normalen Kindern oder nicht gefährdeten Kindern, durchaus normale Milch, und dann eben die Beikost. Nach wie vor eigentlich gilt, dass man feldtragende Tiere bis auf Weiteres eigentlich nicht empfehlen sollte. Aber auch hier, glaube ich, gibt es schon auch andere Aspekte, die man in Betracht ziehen sollte. Und ich gestehe es hier noch, bis vor wenigen Jahren Patienten immer gesagt, nur eine tote Katze ist eine gute Katze. Und heute lache ich über diesen Scherz eigentlich selber nicht mehr, weil er mir entsetzlich dumm erscheint, seitdem ich selber eine Katze habe. Und die Katze habe ich natürlich deshalb, weil meine Kinder mich dazu gezwungen haben, durch jahrelanges geschicktes Taktieren. Und ich aber auch gesehen habe, wie gut die Auswirkungen eines Haustieres auf die Kinder in verschiedenster Weise sind. Die Milbensanierungsmaßnahmen sind gefallen, das ist, glaube ich, jetzt schon länger so. Und der Rest sind eigentlich alte Hüte sozusagen. Wenn wir von atopischer Dermatitis reden, dann reden wir ja nicht nur vom Ekzem, sondern eben auch von der Atopie. Und wir reden von Allergien gegen Inhalationsallergene, gegen Nahrungsmittelallergene. Und dieser scheinbare Widerspruch, dass Typ 1 Allergene zu einem Ekzem führen sollen, ist ja schon seit längerem eigentlich aufgeklärt oder zumindest untermauert durch diese Zahlen aus der Münchner Gruppe, die gezeigt haben, dass man, wenn man zum Beispiel Hausstaubmilben oder Gräserbullen oder Katzenhaare auf die Haut aufbringt, dass das am Anfang tatsächlich klinisch und immunhistochemisch eine Typ-1-Reaktion ist und dann in weiterer Folge nach etwa 24 bis 48 Stunden sich ein TH1-Muster, also eine Ekzemreaktion, zeigt. Welche Allergene spielen eine Rolle bei kleinen Kindern? Milch, Ei und Weizen, darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Das ist dieser klassische Peak im ersten Lebensjahr, diese Nahrungsmittelallergien, die sich im Allgemeinen im Laufe der ersten Jahre dann wieder verlieren. Aber Inhalationsallergene, vor allem Hausstaubmilben, sind in diesem Zusammenhang ja gut untersucht. Ein Fehler, der, glaube ich, häufig gemacht wird, das hat man heute gesehen, also nicht jetzt von ärztlicher Seite, sondern bei dem schönen Fall aus Wels, dass dieses Kind zahlreiche auch nicht relevante Sensibilisierungen gehabt hat, und vielfach wird dann der Fehler gemacht, dass man das für bare Münze hält oder für klinisch relevant. Bei jedem erhöhten Gesamt-IG werden Sie jede Menge positiver Rastklassen sehen, und in wenigstens 50% der Fälle haben die überhaupt keine Relevanz. Oder sie haben das, was wir uns erwarten, also dass das Kind zum Beispiel eine Rhinokonjunktivitis während der Pollenzeit aufweist, oder es kommt eben zu einer spezifischen Aggravierung der atopischen Dermatitis. Das lassen wir jetzt weg. Das wäre eine solche Studie, die das nachweist. Und das sind dann also die Kinder oder auch die Erwachsenen, die ein solches Airborne-Verteilungsmuster haben, das heißt, die zum Beispiel in der Pollenzeit wirklich regelmäßig und reproduzierbar eine Verschlechterung ihrer Neurodermitis erfahren, und zwar vor allem an den freigetragenen Arealen, also Kopf, Gesicht, Hals, Dekolleté, Unterarme, Unterschenkel, oder die zum Beispiel eben auch von einer Hausstaubmilben-Sanierung oder von einer Hausstaubmilben-Immuntherapie profitieren. Und dieses Thema Immuntherapie gegen atopische Dermatitis, das sich ja anbieten würde vom Konzept her, ist eigentlich auch schon natürlich seit Jahrzehnten in Diskussion, und die Daten, würde ich meinen, werden doch zunehmend besser. Also wenn man sich diese Meta-Analyse anschaut, dann findet sich hier doch ein recht eindeutig positiver Effekt einer Immuntherapie gegen Hausstaubmilbe, wobei ich auch hier wieder glaube, diese Autoren haben sich da das angetan, aus diesen einzelnen Arbeiten das Risiko für einen Bias herauszusuchen. Und Sie sehen, der Bias ist zum Teil doch ganz beträchtlich. Also alles, was gelb und rot ist, ist sozusagen ein mehr oder minder großes Risiko für einen Bias. Und dieser Bias ist natürlich groß. Und was ich glaube, ist, dass wenn man die Patienten sorgfältig aussucht, dann profitieren sie von einer Immuntherapie, insbesondere gegen Hausstaubmilbe, sehr wohl. Was in diesen Studien immer gemacht wird, ist, dass man einfach Kinder nimmt, die eine Rastsensibilisierung haben ab einer gewissen Höhe und die dann randomisiert in eine Immuntherapiegruppe oder in keine Immuntherapiegruppe. Und da schließt sich der Kreis wieder. Nicht jeder Befund hat eine klinische Relevanz und nicht bei jedem Neurodermitiker spielen Allergene auch eine Rolle für die Entwicklung oder die Aktivität des Ekzems. Und wenn man hier also sorgfältig auswählt, dann hat man ganz bestimmt auch Erfolg. Auf keinen Fall, das vielleicht noch zu ergänzen, weil diese Frage oft kommt, besteht ein Einwand dagegen, dass man eine Immuntherapie aus anderen Gründen, zum Beispiel wegen des Heuschnupfens oder wegen drohenden Asthmas, nicht durchführt, weil das Kind eine atopische Dermatitis hat. Die Neurodermitis-Schulung macht dann die Christine Scheurecker sicherlich wesentlich kompetenter. Ich möchte mich da auch gar nicht einmischen, sondern sie nur im Sinne dieses Kreises, den ich am Anfang gezeigt habe, als Beispiel oder als weiteren Faktor hineinbringen. Diese Sachen bringen was, das sieht man eigentlich in jeder Altersgruppe, dass diese Biofeedback-Mechanismen, Kratzkreiserklärungen, die Aufklärung der Eltern und der Kinder über die lokale Pflege zu Hause und so weiter sehr wohl etwas bringen. Das heißt, wenn wir hier wieder quasi unseren Kreis zusammen haben, dann möchte ich wieder mit dem schließen, was ich am Anfang gesagt habe. Es zahlt sich aus, bei jedem Patienten sich einmal die Zeit zu nehmen, herauszufinden, was bei ihm eigentlich die entscheidenden Faktoren sind und ihm das auch zu erklären, was ein Barrieredefekt ist, ihm zu erklären, wie die einzelnen Präparate funktionieren. Und ich glaube, um noch einmal auf das Bimecrolimus zu kommen, wenn man einem Patienten einmal aufgezeichnet hat, wie denn das Molekül funktioniert, wo das überhaupt hingeht, dass es in der intakten Haut überhaupt keine Wirkung hat, dann kann man sehr viele Patienten oder ihre Eltern schon davon überzeugen, dass sie hier dem Kind etwas Gutes tun. Damit bedanke ich mich und möchte Sie noch hinweisen auf die nächste Tiroler Allergietagung. Vielleicht wollen Sie ja Skifahren gehen oder auch etwas lernen. Und dann heiße ich Sie herzlich willkommen in Innsbruck. Danke.